Vanessa, du bist so mutig. Ich wünschte, ich könnte mit dir gehen. Und der Satz hängt auch noch so, ja, mir im Kopf nach. Wie spannend, dass Menschen denken, dass sie nichts anderes machen können.
Mhm.
Und es ist so viel möglich. Und das Interessante ist ja, dass wenn du anfängst, neue Wege zu bestreiten, sich der Weg ebnet. Ich wusste damals auch noch nicht ganz genau, wie mein Weg aussehen wird. Das wusste ich nicht. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich ja 2 Jahre oder 2,5 Jahre später hier sitze und mit dir im Podcast über meine Selbstständigkeit spreche, die wirklich gut läuft und dass ich jetzt kurz davor bin oder dabei bin, den nächsten Schritt zu machen. Und das war ein ganz spannender Weg, der sich immer wieder neu gestaltet hat. Und das, was mir fehlte, habe ich auf dem Weg dann gemerkt und habe dann auch entschieden, noch die eine oder andere Weiterbildung zu machen, wenn ich gemerkt habe, oh, da stoße ich an Grenzen oder da bräuchte ich vielleicht noch Input, der mich wieder weiterbringt.
Stell dir vor, du würdest heute die Entscheidung treffen für ein neues Berufsleben. Und du würdest, ohne zu wissen, wohin dich die Reise führen wird, den ersten Schritt machen und 3 Jahre später zurückschauen und sagen, wow, what a ride, ich hätte nicht ahnen können, wo ich rauskommen werde. So ging es meiner Kundin Vanessa, denn Vanessa ist meine heutige Podcast-Gästin. Und zwar war sie vor 3 Jahren im Female Purpose Gruppen Coaching, meinem Signature-Kurs für deinen beruflichen Wechsel. Kleiner Disclaimer, die nächste Runde startet im September 2024. Den Link zur Warteliste findest du im Text unter dieser Podcast-Folge, Klammer zu. Und was seitdem passiert ist, seit dem Sommer 2021, das hörst du von Vanessa selbst, denn es ist enorm viel. Du musst wissen, sie war damals sehr sicherheitsorientiert, nicht von sich heraus, sondern vom Umfeld heraus. Das heißt, es gab so viele Stimmen, die gesagt haben, Mensch, Vanessa, bleib doch da, wo du bist. Sie war angestellte Lehrerin mit Aussicht auf Verbeamtung. Sie hat aber trotzdem gesagt, nein, das ist nicht mehr meins. Warum sie das getan hat, erfährst du in diesem super offenen Interview. Wir sprechen über Sicherheit, wir sprechen über Freiheit, wir sprechen darüber, warum es so unendlich wichtig ist, einfach mal den ersten Schritt zu machen, ohne schon die neue Richtung zu kennen. Du erfährst, wie Vanessa mit den Hürden auf dem Weg umgegangen ist. Und sowieso, es ist so eine sympathische Frau. Das wird richtig dick und fett mit dir resonieren, das weiß ich jetzt schon. Also, let's dive in. Viel, viel Spaß mit dem superschönen Interview mit Vanessa und mir.
Vanessa.
Ja.
So schön, dass du da bist, finally.
Ja.
Long time no here, long time no see. Aber jetzt haben wir uns wieder hier im Podcast. Und ich habe es dir gerade schon gesagt, ich muss es den Zuhörerinnen auch sagen, unsere Notizen aus unserem Erstgespräch von vor 3 Jahren, das sind ziemlich genau 3 Jahre her, Sommer 2021 rausgekramt. Ja. Und ich habe sie gelesen vor unserem Interview und habe gedacht, also es muss Superwoman sein, die ich da vor mir habe. Es ist ja einfach nur unglaublich. Ich habe mal aufgeschrieben damals, was habe ich geschrieben? Ich habe geschrieben, es ist eine freiheitsliebende, bunte, begeisterungsfähige Frau. Und was sie alles kann, gelernte Bürokauffrau, Französisch und Geschichte studiert, Quereinstieg ins Lehramt, Leiterin an einem Bildungsstandort innerhalb von 2 Jahren, Schulvorstand, Personalrätin, Coaching-Ausbildung hat sie auch, Kinderentspannungstrainerin, von Online-Marketing-Managerin hast du auch eine Ahnung, Resilienztrainerprüfung hast du auch. Heute bist du Lerncoachin und Lerntherapeutin und Trainerin. Und bestimmt habe ich schon 80 Sachen vergessen, die da auch noch mit reinhören. Ich würde dich gerne mal fragen, bevor wir loslegen, was ist der Antrieb hinter diesen vielen krassen Skills und Dingen, die du kannst?
Ja, also erstmal, liebe Nicole, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es kam genau zum passenden Zeitpunkt, aber dazu später noch mehr. Ich fühle mich sehr geehrt, dabei sein zu dürfen und ich verfolge den Podcast ja schon seit den Anfängen und finde das einfach so inspirierend, auch zu sehen, wie dieser Podcast gewachsen ist. Und mein Ansporn ist einfach, dass ich mehr vom Leben wollte. Ich wollte leben. Und ich hatte das Gefühl, immer wieder das Leben rauscht an mir vorbei. Ich bin gar nicht bei mir. Ich mache viele Dinge einfach, weil sie vernünftig sind, aus dem Verstand heraus und weil ich das Gefühl hatte, funktionieren zu müssen. Und das wollte ich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr. Und ja, das war mein Antreiber, zu sagen, ich will mehr vom Leben. Ich will anders leben und das Leben genießen in vollen Zügen.
Und ist das auch der Antrieb, warum du dir immer wieder neue Dinge suchst? Weil ich erinnere mich zum Beispiel, du bist ja auch super musikalisch, by the
ja.
way. Ja. Das ist ja auch noch etwas. Dann hast du zu dem Zeitpunkt, wo wir im Coaching miteinander waren, an zwei Büchern geschrieben. Das weiß ich noch genau. Und ist es dieses, ich will mehr vom Leben, was da wie so ein Dach drüber steht?
Es ist auch, dass ich gerne Dinge ausprobiere und einfach auch gucken will und wollte, was fühlt sich gut und was fühlt sich stimmig an? Und wir hatten ja damals im Coaching festgestellt, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin. Ich glaube, dass...
Das ist nicht so schwer zu sehen.
Nee. Das ist nicht so schwer zu sehen, auch nicht für Außenstehende. Ich mag es einfach, mehrere Dinge gleichzeitig zu jonglieren, auszuprobieren, zu machen. Das gibt mir unglaublich viel Energie. Und das fühlt sich lebendig für mich an. Das bedeutet für mich auch Lebendigkeit, mich nicht zu begrenzen, zu beschränken, was viele als vielleicht vernünftig erachten würden, ja, einer Tätigkeit nachzugehen und da alles reinzustecken. Und nein, also für mich bedeutet Leben eben die bunte Vielfalt. Und um zu der musikalischen Schiene nochmal zurückzukommen, das mache ich auch noch. Also ich hatte immer den Traum, etwas mit Musik zu machen und damit auch Geld verdienen zu können. Und diesen Traum habe ich mir auch noch erfüllt. Also ich bin inzwischen auch noch freiberufliche Lehrkraft an einer Musikschule und mache da ein Herzensprojekt mit Kindern einmal die Woche und leite da zwei Kinderchöre. Also wow. Zu allem, was ich eh noch zusätzlich mache.
Oh mein Gott, Vanessa. Also wir haben mehr als genug Stoff für dieses Interview. Das weiß ich eh. Aber, und das Spannende ist, deswegen fange ich auch mit dieser Frage an. Darunter steht in meinen Notizen deine größte Herausforderung damals. Ist es die Vernunfts- und Sicherheitsdenke deines Umfelds nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten abzulegen und den Mut zu finden, deinen ganz authentischen Weg zu gehen? Vanessa, lass uns doch mal eine Zeitreise machen, weil das ist jetzt spannend. Also auf der einen Seite sagst du, ich bin begeisterungsfähig, ich liebe das Leben, es ist bunt, es ist vielseitig. Ja. Und auf der anderen Seite kamst du mit diesen Worten zu mir ins Coaching. Was war da los im Sommer 2021?
Ja, da habe ich gefühlt ein ganz enges Korsett damals angehabt. Also ich war als Lehrkraft an einer IGS tätig und ich habe gemerkt, das Unterrichten finde ich ganz wundervoll. Die Arbeit mit den Kindern finde ich ganz, ganz toll und sinnstiftend und das Drumherum eben nicht. Und gerade das Schulsystem gibt ja sehr, sehr viele Vorgaben, wie man was zu machen hat und was man welcher Zeit schaffen soll. Und da bleibt wenig Zeit, um eng mit Kindern oder auch mit den Kollegen zu arbeiten. Und ich habe das Gefühl gehabt, das nimmt mir die Luft zum Atmen förmlich. Von außen her war das ganz toll, dass ich diesen Weg gegangen bin. Das wurde immer wieder suggeriert. Super, so ein sicherer Job und was Sichereres gibt es gar nicht. Und ich hatte auch in Aussicht, verbeamtet zu werden, trotz des Quereinstiegs. Und der Weg war damit vorgegeben. Und im Endeffekt blieb zu dieser Zeit auch kein Raum mehr für andere Dinge. Und dieses lebendig fühlen blieb einfach aus. Es war jeder Tag gleich. Ich habe nur gearbeitet und hatte auch gar nicht mehr das Gefühl, mich in den Zeiten, die ich wirklich mal frei habe, entspannen zu können, weil ich mich ja so blockiert gefühlt habe in der Zeit.
Wahnsinn. Und lass uns mal zurückgehen zu diesem Thema Quereinstieg, weil du hast ja wirklich einen Quereinstieg ins Lehramt gemacht. Und ich erinnere mich noch, das war keine leichte Zeit. Wie sah das aus? Hol uns mal rein. Also wie hat das stattgefunden? Wie war das für dich?
Also das war sehr überraschend, dass ich überhaupt genommen worden bin damals. Ich weiß noch, ich hatte eine Trennung hinter mir und mit der Trennung kam dann eben auch, dass ich mich neu orientieren musste in beruflicher Hinsicht. Und dann kam die Idee auf, okay, ich habe schon früher gerne unterrichtet, also ich habe Nachhilfe gegeben in meiner Jugend und habe früher als Tutorin auch an der Uni gearbeitet und dann in der Erwachsenenbildung. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, das passt zu mir, das mag ich total gerne. Und dann kam die Idee auf, okay, ich probiere es einfach mal an der Schule. Ich habe einige Lehrkräfte in meinem Freundeskreis und die haben mich doch dazu ermutigt, einfach mich mal bei der Landesschulbehörde zu bewerben, meine Unterlagen einzureichen. Und dann ging es auf einmal schneller als gedacht. Also ich weiß noch, ich habe freitags dann an der Schule den Vertrag unterschrieben und montags stand ich vor einer Klasse mit 30 Schülern und hatte keine Ahnung, nicht damit, wie das alles mal funktioniert, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Unterrichten ist, ne? Als
klar.
Jetzt, sagen wir mal, an der Uni oder im Einzelsetting, wenn man Nachhilfe gibt.
Wow.
Ja, und da musste ich ganz schnell da reinwachsen. Also Quereinstieg bedeutet eben auch, dass du von Anfang an ja 20 Stunden dann auch arbeitest. Ich glaube, das waren ungefähr 20 Stunden. Parallel das Studienseminar besuchen mit den Seminaren, die man dort hat. Ich hatte Unterrichtsbesuche, ich musste Unterrichtsentwürfe schreiben. Und ja, das hat mich ganz schön gefordert. Und dazu kam, dass ich ziemlich schnell eine Klassenlehrerschaft auch übernommen habe. Und das Gefühl hatte, ich möchte irgendwie was verändern. Deswegen kam auch dann Personalrat noch dazu und Schulvorstand. Und ja, im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, naja, es ist sehr ambitioniert zu denken, man kann im Schulsystem mal eben was ändern. Das war vielleicht ein bisschen blauäugig von meiner Seite. Also was ich bewegen konnte in meinem Rahmen, was ich geben konnte, habe ich gegeben. Und mehr war dann einfach auch nicht drin. Da war irgendwann auch ein Riegel vor, dafür mal einfach die Mühlen des Schulsystems zu langsam, um ja etwas zu bewirken. Und
was hältst du von dem Schulsystem? Jetzt mal hier Buddha bei den Fischen. Wie findest du das deutsche Schulsystem?
Schwierig. Also, sagen wir mal so, es ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck dafür. Es werden teilweise Dinge unterrichtet und wie sie unterrichtet werden, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß, dass viele Kollegen, und ich gehörte auch dazu, es versucht haben, den Unterricht anders zu gestalten, viel mehr in Projekten zu arbeiten, viel mehr miteinander, viel mehr Austausch. Aber es gibt eben die Regularien auch, ne, was für Inhalte durchgenommen werden müssen. Und dann ist es auch vollkommen gleich, ob du diese als sinnig erachtest oder nicht. Genauso wie Prüfungsleistungen dann abgefragt werden müssen. Ich bin auch überhaupt kein Fan vom Notengeben, muss ich sagen. Das ist für mich einfach so eine Bestandsaufnahme, ob jemand zu der Zeit irgendwie die Inhalte ja abrufen kann. Und es zeigt ja auch gar nicht, also es ist ja auch nicht vergleichbar, ne? Weil jedes Kind hat andere Voraussetzungen. Die einen haben vielleicht Eltern, die sich mit dem Kind hinsetzen und lernen und das Kind unterstützen. Und vielleicht haben die auch finanzielle Möglichkeiten, auch für Nachhilfe beispielsweise. Und andere Eltern haben das eben nicht. Und dann soll man aber alle gleich bewerten mit dem gleichen System. Und das ist in meinen Augen nicht fair. Und ich weiß, es gibt auch andere Schulsysteme. Aber im Endeffekt, ob man jetzt dann das schriftlich formuliert als Leistungserhebung, sage ich mal, oder ob man da eine Note hinschreibt, im Endeffekt weiß jeder, was das bedeutet. Und da darf sich noch einiges verändern.
Oh, das finde ich auch. Und du sprichst mir da so aus der Seele. Denn ich habe ja letztens deinen Post auch kommentiert zu dem Thema Noten. Und vielleicht mal ein kleiner Schlenker in meinem Schulsystem, was ich kenne. Ich bin ja in Schweden aufgewachsen und bin bis zur 7. Klasse in die schwedische Schule gegangen. Und das ist also ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man es mit dem Deutschen vergleicht. Und es gab keine Noten. Und dann bin ich nach Deutschland in die 8. Klasse gekommen. Und dann gab es auf einmal Noten. Das Ding ist nur, ich sprach nicht wirklich Deutsch. Das heißt, es war sowieso für meine Mutter schon nur mit Ach und Krach möglich, mich aufs Gymnasium zu kriegen, weil eigentlich wollten sie mich auf die Hauptschule tun, weil ich ja keine Noten hatte. So, und die konnten dann gar nicht einschätzen, kann das Kind irgendwas oder nicht. Und dann hat meine Mutter aber im Kontakt dann irgendwie noch es hinbekommen, mich aufs Gymnasium zu stecken. Ich konnte aber nicht verstehen, was da gesagt wurde. Das heißt, logischerweise war mein Zeugnis in der 8. Klasse lauter Sechsen bis auf 2,1 plus in Kunst und in Englisch. Und damit bin ich dann nach Hause gekommen und es war natürlich eine Katastrophe, weil dann war ja klar, okay, das Kind wird nicht versetzt werden, wenn da nicht groß was passiert. Und ich muss sagen, Vanessa, ich habe tatsächlich noch heute vor 2-3 Jahren bei meiner Therapeutin gesessen und mit ihr über meine Erfahrungen aus der Schule gesprochen, weil die so schlimm waren. So schlimm. Und ich finde, also ich bin da rausgegangen mit dem Glaubenssatz, so wie ich bin ich nicht gut genug. So wie ich bin ich falsch. Ich bin dumm. Ich kann nicht die richtigen Dinge. Was natürlich völliger Quatsch ist. Und ich höre das aber auch so oft von meinen Kundinnen. Und ich denke mir, wie jammerschade, dass wir nicht ein Schulsystem haben, was bestärkend ist, was auf die Stärken schaut, was das, was schon gut ist, irgendwie fördert, sondern es ist immer dieses, die Lupe wird auf das gerichtet, was noch nicht optimal ist. Und das fand ich so furchtbar damals.
Ja, und ich habe es halt als Lehrkraft auch hautnah miterlebt, was das eben mit Kindern macht. Und ich erinnere mich an ein Mädchen in der 7. Klasse, das ja ganz verzweifelt vor einer Klassenarbeit vor mir stand und sagte, schauen Sie doch mal, habe ich genug gelernt? Und zeigte mir, was sie alles erarbeitet hatte. Sie wollte unbedingt eine 2 schreiben. Und da hat sie mir erzählt, dass sie jeden Abend weinend im Bett liegen würde, weil sie einfach nicht schafft, die guten Noten zu haben, die sie sich wünscht. Und ich habe einfach gemerkt, was das einfach in den Kindern bewirkt. Und ja, habe ihr dann gesagt, dass sie viel mehr als ihre Noten ist und dass sie gut so ist, wie sie ist, ganz unabhängig davon, welche Note sie schreibt. Und das sind so Momente gewesen, die für mich sehr, sehr prägend waren. Ich habe auch viele negative Erfahrungen auch in der Schulzeit gemacht, auch so was Lehrer und Noten anbelangt, und stand jetzt dann auf der anderen Seite, musste das einfach mal miterleben und war jetzt auf einmal diejenige, die Noten geben musste. Und ja, das war auch mit ein Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, das möchte ich so nicht und ich möchte anders mit Kindern arbeiten. Kinder sind unsere Zukunft, und das ist so eine wichtige und wertvolle Arbeit, wenn man mit ihnen zusammen ist und ihnen was mitgeben kann. Und da wollte ich andere Dinge mitgeben als irgendwelche Noten, sondern ja, sie bestärken. Deswegen gebe ich unter anderem auch Ermutigungstraining für Kinder, ne, um sie in ihrem Selbstvertrauen zu stärken und ihnen aufzuzeigen, was sie alles Wunderbares können, was für wundervolle Menschen sie sind. Und ja, also für mich war das definitiv der richtige Schritt, der Schule den Rücken zu kehren, auch wenn es kein leichter.
Ja, das war wirklich nicht leicht, und lass uns da doch direkt mal weitermachen, meine liebe Welt, zu dem, was du heute machst, da kommen wir gleich noch in aller Tiefe zu, aber bitte lass uns da unbedingt einsteigen, weil, und das ist auch ein Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, erstens, weil du eine tolle Frau bist, aber auch, weil ich viele Kundinnen habe, die sagen, kannst du nicht mal jemanden einladen, der in so einem System war, am besten noch verbeamtet, das warst du jetzt ja noch nicht, aber... Nein. Mit anderen Worten, jemand, der sehr fest in so einem sicheren Konstrukt war. Und das warst du ja. Und es hat dich aber ja gequält. Und du hast ja gerade gesagt, naja, die Rahmenbedingungen haben es unmöglich gemacht, so meine Tätigkeit zu gestalten, wie ich es wollte. Aber da sind ja noch andere Dinge gewesen, die dazu geführt haben, dass du den Stecker gezogen hast. Was war es denn jetzt, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, was das fast zum Überlaufen gebracht hat?
Also es gab zwei Dinge, die wichtig sind, wenn ich so zurückblicke. Zum einen, dass meine Gesundheit nicht mehr mitgespielt hat. Ich bin so vom Typ her gewesen in der Vergangenheit, dass auch wenn mein Körper dann gezeigt hat, das ist vielleicht gerade ein bisschen viel, zum Beispiel indem ich da Migräne bekommen habe oder Schlafstörungen hatte. Ich hatte ganz lange Zeit Magenschleimhautentzündung, die ich abheilen wollte, dass ich immer gedacht habe, naja, ich muss ja weitermachen. Ne? Ich bin ein pflichtbewusster Mensch und hatte dann so in der Vergangenheit das so gehandhabt, dass ich dann solche Dinge wegdrücke. Und Ärger ganz viel runterschlucke. Und irgendwann war dann der Punkt da, an dem ich gemerkt habe, ich kann das nicht mehr wegdrücken. Und das war ein Moment, den werde ich nie vergessen, wie ich abends im Bett lag und merkte, wie mein Herz nicht mehr richtig schlug. Also ich hatte Herzrhythmusstörungen. Das setzte zwischendurch immer wieder aus. Und ich hatte einfach Angst. Ich hatte solche Angst in diesem Moment, und das war ein Zustand, der nicht nur kurz war, sondern es ging über ein paar Tage auch, und ich war dann auch beim Arzt, und die Aussage des Arztes war, naja, Sie haben zu viel Stress, das ist zu viel für Sie. Und dann habe ich gemerkt, nee, so kann ich nicht weitermachen. Und das Gute war, dass ich zum damaligen Zeitpunkt bei dir schon im Coaching war. Und dann das Ganze, also mich dann auch hinterfragt habe, was ist es denn, was dazu führt, dass es mir so schlecht geht? Und die Sache, die wir dann aufgedeckt haben, war, dass ich im Endeffekt die ganze Zeit gegen meine Werte arbeite, gegen das arbeite, was mir wichtig ist.
Ja.
Und ich hatte interessanterweise jetzt auch nochmal drauf geguckt, was hatte ich denn damals notiert? Ich habe nämlich die Unterlagen, dein Workbook habe ich natürlich aufgehoben und hatte geschaut, was waren meine drei wichtigsten Werte. Und das war zum einen Empathie bzw. Verständnis, dann Teamgeist und Authentizität hatte ich damals notiert. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mich in diesem System einfach ganz furchtbar verbiegen muss. Und ich wusste, wenn ich mich weiter verbiege, werde ich irgendwann brechen.
Ja.
Und das war der Moment, in dem ich dann gesagt habe, okay, mein Herz ist schon aus der Bahn geraten. Ich meine, mehr geht ja schon fast gar nicht. Ich höre jetzt auf mein Herz. Und dann habe ich meine Kündigung geschrieben.
Ich erinnere mich auch noch, als wäre es gestern gewesen. Und das ging ja, bevor du das gemacht hast, ging es ja auch zwischen uns nochmal hin und her und hin und her und hin und her. Und ich weiß noch, wir haben viel über Glaubenssätze gesprochen. Und du hast es ja gerade schon angeschnitten. Du hattest dieses Pflichtbewusstsein nach dem Motto, ich darf nicht enttäuschen und ich muss weitermachen.
Ja.
Hast du eine Idee, woher das kommt oder woher das damals kam, warum das so stark war?
Ja klar, das kommt aus meiner Kindheit noch. Ich habe das so gelernt. Man beißt die Zähne zusammen und muss dann durch. Ne? Muss dann da durch und das durchziehen und dabei am besten noch lächeln und gar nicht zeigen, wie man sich wirklich fühlt. Ja, das ist etwas, was mich bis ins Erwachsenenalter hinein begleitet hat und dazu geführt hat, dass ich immer durchgezogen habe.
Komm, wie ist es heute?
Heute ist das so, ich bin immer noch pflichtbewusst, das muss ich sagen, aber nicht auf Kosten meiner Gesundheit. Also ich stehe für mich an erster Stelle, dass es mir gut geht, ist das oberste Gebot, denn nur dann kann ich gute Dinge rausgeben, gute Energie rausgeben, Menschen auf gute Art und Weise unterstützen und habe dann auch Kapazität zuzuhören, ja, Dinge ins Rollen zu bringen. Ansonsten ist das wirklich nur ein, ja, ich muss irgendwie das schaffen und hustlen und mir geht's eigentlich nicht gut und was kommt dabei heraus? Also im Endeffekt, dass ich vielleicht irgendwann krank werde und dann nicht weitermachen kann. Und deswegen schaue ich heute jeden Tag, dass es mir gut geht, dass ich mir gute Dinge tue und dass ich Sachen mache, die ich sinnstiftend finde, die meinen Werten entsprechen. Und das hat ganz, ganz viel verändert.
Richtig, richtig stark. Und das ist natürlich ein großer, großer Shift. Und ich finde es gerade wichtig, wenn man mit Menschen arbeitet, tue ich ja auch. Also es ist fast schon gefährlich, würde ich sagen, wenn man selber nicht auf einem guten Fundament steht, weil dann kommt das Ganze ins Wanken und es braucht nun mal auch Energie, ne? Und du arbeitest ja auch noch mit jungen Menschen, mit Kindern. Da braucht es wahrscheinlich auch noch mal eine Schippe mehr Energie, kann ich mir vorstellen. Und ja, das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und ich finde es toll, dass du diesen Shift geschafft hast. Also richtig stark.
Ja, danke schön. Ja, ich bin auch tatsächlich stolz auf mich. Und das hätte ich früher auch nie gesagt, dass ich stolz auf mich selbst bin. Aber ja, da muss ich sagen, das war auch Arbeit, dahin zu kommen. Das war viel Reflektieren der Denkweisen, der Verhaltensweisen und eben auch Dinge zu verändern. Also ich weiß noch, wir saßen im Coaching und ich habe gesagt, Nicole, ich gehe mir selber auf den Nerv, ich erinnere mich noch daran, ich drehe mich ja immer wieder im Kreis. So. Ja, also das ist einfach so wichtig, sich zu reflektieren und dann Dinge auch wirklich zu verändern, wenn man merkt, so geht's eben nicht. Und ja, daran wächst man dann auch und das ist kein leichter Gang und das fühlt sich manchmal auch ganz schön unangenehm an, sich dann zu hinterfragen und zu merken, da ploppen jetzt auch einmal Dinge auf, da wollte ich gar nicht so gerne hinschauen.
Allerdings, ja, da leuchtet man schön mit der Taschenlampe auf die dunklen Ecken des Lebens.
Ja.
Und das haben wir auch gemacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es irgendwann im November, Dezember soweit, dass du gesagt hast, so, und jetzt ziehe ich die Reißleine, oder?
Es war tatsächlich sogar ein bisschen eher im Oktober schon, dass ich die Reißleine gezogen habe. Da hatte ich gekündigt. Es war aber immer noch so ein bisschen offen, ne? Also ich fand das natürlich auch toll von Seiten der Schule. Die wollten mich gerne halten und nochmal Gespräche führen und so weiter. Und ich habe einfach gesagt, nein, ich bin da wirklich standhaft geblieben. Und mit der Kündigung kam eine ganz große Erleichterung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann man sich gar nicht vorstellen, aber die Lehrkräfte können sich das vielleicht vorstellen, was für ein Gegenwind auf mich zukam. So einen sicheren Job mit der Aussicht, verbeamtet zu werden, zu kündigen, ob ich denn verrückt sei. Und auch aus ganz engen Kreisen um mich herum kam das. Und da war ich so dankbar, dass ich zum damaligen Zeitpunkt in deinem Coaching war, dass ich von dir einen Buddy, ganz liebe Grüße an die Friederike an dieser Stelle, an die Seite bekommen habe, zu dem ich übrigens immer noch Kontakt habe.
Cool.
Und also das war Gold wert. Natürlich hatte ich auch enge Freunde, die zu mir gehalten haben, natürlich mein Mann auch, aber ich habe auch ganz viel Gegenwind aus der Familie bekommen, aus dem Freundeskreis und auch von Kollegen um mich herum, die gesagt haben, wie kannst du das machen, ne? Also, klar sind Schwierigkeiten da und uns geht's nicht gut, aber wie kann man so ein sicheres Boot verlassen, den sicheren Hafen, sage ich mal, verlassen, ne?
Mhm.
Genau, ja.
Also, du hast gerade schon gesagt, das hat dir geholfen, dann einfach auch so einen Kontrast zu haben im Coaching und ein Buddy und diesen Kokon, in dem wir uns da bewegt haben. Aber wie bist du denn mit diesen Stimmen umgegangen? Also, was hast du in solchen Momenten deinen Kolleginnen oder den Leuten aus deinem näheren Umfeld gesagt?
Ja, erstmal habe ich dann in solchen Momenten ganz viel gezweifelt, ob es das Richtige war, immer wieder. Und dann in mich reingespürt und gedacht, nee, das ist das Richtige. Und genau das habe ich auch gesagt. Und irgendwann haben sie es verstanden. Und irgendwann war dann der Punkt, an dem sie gesagt haben, Vanessa, also ich wünschte, ich könnte auch gehen. Ich traue mich nur nicht. Ich habe keine Perspektive. Ich bin ja nur gelernte Lehrkraft, kam dann. Und ich kann ja nichts anderes machen. Und das Spannende war, als ich damals gekündigt habe, hat mich eine Person dann zur Türe noch gebracht und die hat dann zu mir gesagt, Vanessa, du bist so mutig, ich wünschte, ich könnte mit dir gehen. Und der Satz hängt auch noch so mir im Kopf nach. Wie spannend, dass Menschen denken, dass sie nichts anderes machen können.
Mhm.
Und es ist so viel möglich. Und das Interessante ist ja, dass wenn du anfängst, neue Wege zu bestreiten, sich der Weg ebnet. Ich wusste damals auch noch nicht ganz genau, wie mein Weg aussehen wird. Das wusste ich nicht. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich ja 2 Jahre oder 2,5 Jahre später hier sitze und mit dir im Podcast über meine Selbstständigkeit spreche, die wirklich gut läuft und dass ich jetzt kurz davor bin oder dabei bin, den nächsten Schritt zu machen. Und das war ein ganz spannender Weg, der sich immer wieder neu gestaltet hat. Und das, was mir fehlte, habe ich auf dem Weg dann gemerkt und habe dann auch entschieden, noch die eine oder andere Weiterbildung zu machen, wenn ich gemerkt habe, oh, da stoße ich an Grenzen oder da bräuchte ich vielleicht noch Input, der mich wieder weiterbringt. Das ist das, was ich so gerne mitgeben möchte. Wirklich den Mut zu machen, den Weg erstmal zu gehen, sich zu entscheiden für einen neuen Weg und dann mutig loszulaufen. Und ich hatte vor kurzem einen Satz gehört, dem Mutigen gehört die Welt. Und ich kann das nur bestätigen, weil es eröffnen sich noch viel größere und tollere Wege, als man sich je ausmalen könnte.
Ich stimme dir dazu 1000% zu. Vielen, vielen Dank für diesen Satz. Und jetzt kommt aber die alles entscheidende Frage, Vanessa. Du kennst sie schon, weil ich rede mir ja auch hier im Podcast den Mund fusselig und sage immer, Klarheit entsteht durch Handeln, der Weg entsteht beim Gehen, lalala. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, aber wie laufe ich los, ohne zu wissen, was ich stattdessen will?
Naja, erstmal triffst du die Entscheidung, loszulaufen. Und die ist natürlich mit Ängsten verbunden. Alles, was ungewiss ist, was wir nicht voraussagen können, das löst erstmal Angst in uns aus. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Das ist tief in uns verankert und es geht dann darum, wirklich zu sagen, okay, ich mache den Schritt trotzdem. Und also mir hat damals sehr, sehr geholfen zu wissen, was sind meine Werte. Für mich sind meine Werte so ein bisschen wie ein Fixstern am Himmel, der leuchtet und mich immer wieder auf so den richtigen Weg bringt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, das Thema Finanzen einfach eine wichtige Rolle spielt. Die Sorgen habe ich mir natürlich auch gemacht. Wie soll ich mein Leben bestreiten? Und das ist etwas, worüber man sich Gedanken machen kann. Im Vorfeld, bevor man den ersten Schritt macht, kann man sich darüber Gedanken machen. Man kann auch loslaufen und muss dann überlegen. Aber ich finde es irgendwie, ja, für mich war das irgendwie besser, vorher zu überlegen, wie kann es gehen? Und sich vielleicht einen kleinen finanziellen Puffer zurechtzulegen, dass man sagt, okay, ich könnte so und so lange von dem Geld das Wichtigste eben bezahlen. Vielleicht hat man auch einen Partner an der Seite, der gegebenenfalls für eine gewisse Zeit das Ganze mitträgt. Also sich darüber Gedanken zu machen, finde ich ganz wichtig und gibt ein bisschen mehr Sicherheit rein. Und dann, wie gesagt, die Werte zu wissen, welche Stärken man hat und im Endeffekt mal zu gucken, ja, wofür interessiere ich mich? Wo springt mein Herz vor Freude in die Höhe, wenn ich nur daran denke, wenn ich diese Tätigkeit machen könnte? Und dann gilt es wirklich darum, das auszuprobieren. Denn es gibt Tätigkeiten, die romantisiert man ganz wunderbar. Und dann denkt man sich, ach ja, auch die Selbstständigkeit. Dann kann ich alles frei bestimmen. Und dann arbeite ich nur mit Kunden, die ich mir aussuche. Und alles wird ganz wunderbar leicht. Und den Zahn kann ich schon mal allen ziehen, die überlegen, in Selbstständigkeit zu gehen. Also es ist ein anderes Arbeiten. Es ist auch ein ganz wundervolles Arbeiten, wenn man da seinen Weg und seine Balance gefunden hat. Aber auch das ist ein Weg. Der ebnet sich nur, wenn du ihn gehst und es wirklich mal ausprobierst. Und man muss es ja, das hast du damals auch gesagt, man muss ja nicht direkt kündigen. Man kann ja auch erstmal irgendwo reinschnuppern, während man noch angestellt ist. Oder nebenbei eine Nebenselbstständigkeit anfangen. Also es muss nicht sofort so ein Riesenschritt sein, zu kündigen. Ja?
Total.
Für mich ging es damals, weil ich hatte mir schon einen finanziellen Puffer aufgebaut und ich wusste, okay, für eine gewisse Zeit geht es auch so und dann muss ich schauen, wie es dann gehen kann und muss mir was überlegen. Aber ich wusste es damals noch nicht zu 100%, wie mein Weg dann aussehen wird.
Das muss man ja auch gar nicht. Und ich finde es so spannend, dass du gerade gesagt hast, du hast ja quasi das Rezept geliefert und hast gesagt, naja, erster Punkt ist überhaupt mal die Entscheidung zu treffen, zu sagen, das will ich jetzt verdammt nochmal nicht mehr. Und da fliegen schon viele aus der Kurve und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und dann finde ich auch, deswegen habe ich es auch in alle meine Programme aufgenommen, diesen Punkt finanziellen Spielraum abstecken. Yeah. Weil ich merke, dass sonst, wenn wir das nicht machen zu Beginn des Coachings und wirklich jeder mal sich hinsetzt und einen Kassensturz macht, ganz stupide meine Excel oder ein Blatt Papier, wie viel ist auf meinen Konten, was habe ich an Fixkosten, habe ich Spielraum, dann sagen selbst Frauen, wo ich manchmal die Hände in meinem Kopf zusammenschlagen, wo ich denke, du bist Großverdienerin und sitzt bei mir im Coaching und sagst jetzt, ich kann mir das nicht leisten. Nein, da gehe ich jetzt wirklich nicht mit. Und das rührt oft daher, dass wir einfach so eine diffuse Angst haben, aber nicht so wirklich Fakten geschaffen haben, nach dem Motto, Doch, das Geld ist da. Es steht hier, schwarz auf weiß, 1:0 auf dem Blatt Papier, es ist alles fein. Und dann wirklich zu sagen, genau wie du sagtest, man muss nicht von heute auf morgen den Stecker ziehen und ins kalte Wasser springen, sondern man kann auch im Kleinen ausprobieren, experimentieren und dann ausphasen und einphasen, ja.
Ja, also gerade das Ausprobieren finde ich ganz wichtig. Und ich finde das auch so spannend, du hattest irgendwie auch angesprochen, das Thema, viele sind so Zertifikatesammler, ne? Ich muss erst noch die oder jene Qualifikation irgendwie haben, damit ich losgehen kann. Nein, und das ist so interessant, weil ich habe genau das eben auch erlebt. Ich hatte ja Lust, mit Musik was zu machen. Und da haben auch alle gesagt, Mann, du machst doch jetzt schon Lerncoaching und du bist als Lerntherapeutin auch tätig und machst dann deine Trainings. Wieso musst du jetzt auch noch das machen? Das wird doch alles so viel. Ich sage, nee, das ist irgendwas, das ich merke, ich möchte das unbedingt und ich will das ausprobieren. Und dann war tatsächlich ein Aushang bei der Musikschule, in der ich lange Zeit auch selber Schülerin war, dass sie so Lehrkräfte suchen, freiberufliche Lehrkräfte. Und dann habe ich gedacht, ich bewerbe mich einfach mal. Und da ging natürlich auch in meinem Kopf da einiges ab. Ne? Ich habe dann auch gedacht, was denke ich mir da eigentlich? Ne? Ich habe ja überhaupt gar nicht Musik studiert. Wie kann ich mich jetzt da bewerben? Mache ich das denn? Und auch da war es so Gold wert, dass ich so ein gutes Netzwerk habe, auch mit Musikern befreundet bin, die gesagt haben, Vanessa, du machst seit 30 Jahren Musik, du bist eine tolle Musikerin, bewirb dich einfach. Und das habe ich gemacht und ich weiß nicht, dass ich kurz vor Weihnachten dann ja die Nachricht bekommen habe, du wirst zum Vorspiel eingeladen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, Vorspiel, aber was denn? Und dann habe ich mit der Musikschulleitung gesprochen und dann, naja, aber auch da merkt man, dass ich Scanner bin, ne, von der Persönlichkeit her. Ich spiele ja Klavier und Saxophon und Geige und singe und Gitarre. Und so, und dann hat sie gesagt, naja, wenn du so viel kannst, ja alles. Ich so, wie alles? Ja, dann präsentier mal alles. Du hast jetzt einen Monat Zeit und das war ja kurz vor Weihnachten. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und dann habe ich mich auf dieses Vorspiel vorbereitet und habe das dann gemacht und durchgezogen. Und dann hat sie danach applaudiert und dann gesagt, ja, was willst du machen? Such dir was aus, steht dir alles offen. Ja, dann kam die Idee, aber ich würde gerne was mit der Kindergruppe machen. Und dann kam die Idee mit dem Kinderchor. Und ich weiß noch, ich habe da von Leuten erzählt. Und die erste Frage war, ja, aber hast du denn irgendeine Ausbildung in dem Bereich?
Oh.
Und ich guckte die dann an und habe gesagt, nein. Aber ich arbeite gerne mit Kindern. Ich mache seit 30 Jahren Musik, singe selber im Chor. Und ich habe eine tolle Gesangslehrerin. Und ja, das wird schon werden. Und ich habe dann gemerkt, mich hat das auch verunsichert und bin dann zu meiner Lehrerin auch hingegangen und habe gesagt, du sag mal, du leitest doch auch einen Chor, könntest du mich nicht coachen die ersten Male, dass ich weiß, worauf es ankommt und mir so ein paar Dinge mitgeben. Und das habe ich dann gemacht und damit habe ich angefangen. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich noch eine Weiterbildung zur Kinderchorleitung drangehängt, aber es war erst, ich glaube, ein halbes oder dreiviertel Jahr später, weil ich gemerkt habe für mich, dass ich für die Unterrichtsvorbereitung viel zu lange brauche und wollte einfach so ein bisschen Handwerkszeug noch mitbekommen, damit es schneller geht. Ja, und daraufhin habe ich das gemacht. Aber das war eben auch nach einer gewissen Zeit. Und ich habe dann gemerkt, okay, nee, ich stoße an meine Grenzen und ich brauche da noch was. Von daher, ich kann das auch so nachempfinden, dass man denkt, ich muss noch ganz viel vorher machen. Aber was wäre denn gewesen, wenn ich die Kinderchorleitung gemacht hätte und gemerkt hätte, das ist nicht mein Ding? Dann hätte ich die Kinderchorleiter-Weiterbildung gehabt, aber hätte gemerkt, nee, das entspricht doch nicht dem, was ich mir da vorgestellt habe.
Total, also wirklich. Und das sind wirklich so wichtige Prinzipien, die du da gerade ansprichst, die ich auch immer preache. Dieses, oh Leute, bitte keine teure Umschulung für 80.000 Euro und dann aufs falsche Pferd setzen, um in der zweiten Woche zu merken, boah, das ist voll nicht meins. Und ich kann dir sagen, Vanessa, ich höre das immer wieder auch im Erstgespräch. Leute, die eine super teure Coaching-Ausbildung machen, zwei Coaches haben und sagen, boah, ich finde das zum Kotzen. Ja, also diese Menschen sind ja anstrengend. Ach nee, das hätte ich dir vorher sagen können, dass man für die Arbeit mit Menschen sehr viel Energie braucht. Und ich denke mir auch genau wie du, einfach mal machen. Natürlich soll das Hand und Fuß haben, ja klar, logisch. Aber dann wirklich rantasten und sagen, hey, wo fliege ich aus der Kurve? Wo fühle ich mich vielleicht noch unsicher oder nicht ganz so souverän oder wie in deinem Fall noch nicht ganz so flott? Das dann nachziehen, das mache ich auch. Ich mache ständig irgendwelche Weiterbildungen und suche mir meine Puzzleteilchen und denke mir so, wie kann ich noch ein besserer Coach werden? Ah ja, okay, wenn ich das vielleicht noch nehme. Mhm. Und das ist doch viel produktiver. Und das Tolle ist, man kann es direkt implementieren.
Ja, genau. Und das finde ich so wichtig. Nicht einfach irgendwas zu machen, weil wenn du es dann nicht anwendest, ist es irgendwann weg. Also das Wichtigste ist, du lernst es und wendest es direkt an. Du probierst es aus und lotest dann aus, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht. Wie kann ich vielleicht das noch das eine oder andere anpassen? Und das ist auch etwas, was ich in diesem Prozess lernen durfte. Und wobei ich gemerkt habe, dass ich einfach damit gut fahre, wenn ich so vorgehe. Also wirklich erstmal zu testen, ist es das denn oder ist es das nicht? Und dann die nächsten Schritte zu gehen.
I like. Unterschreibe ich voll und ganz. I love it. Vanessa, du warst aber dann ja raus und trotz dem ganzen, ja, trotz den Glaubenssätzen und dem Gegenwind von dem einen oder anderen Kollegen und aus dem Umfeld bist du gegangen.
Ja.
Wie hat sich das angefühlt? Jetzt lass uns mal zurückbeamen in die ersten Wochen, nachdem du raus warst aus der Schule. Wie ging es dir da?
Ehrlich gesagt, also es war eine Mischung aus Erleichterung und Angst und Zweifel und nicht zu wissen, wie soll der Weg jetzt aussehen. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht und ja, bin mir selber teilweise so viel auf die Nerven gegangen, weil ich mich dann auch immer wieder im Kreis drehte und mich überfordert gefühlt habe. Und für mich war klar, ich kann nicht mein System zurück. Ich habe aber auch gemerkt, irgendwie fühlt sich das Angestelltsein auch nicht mehr richtig und passend für mich an. Also blieb nur in Anführungszeichen die Selbstständigkeit. Und ich wusste noch gar nicht, wie soll sich das gestalten? Also wo soll ich Kunden herbekommen? Wie kann das Setting aussehen? Und wir haben damals im Coaching, ich weiß das auch noch, dass ich mal aufschreiben sollte, wie ja so mein idealer Arbeitstag aussieht. Und das war auch etwas, da musste ich so schmunzeln, als ich da irgendwann nochmal drauf geguckt hatte, so im Laufe meiner Selbstständigkeit, wie sehr sich das tatsächlich genauso gefügt hat, ohne dass ich das immer im Kopf hatte. Also anscheinend hat mein Unterbewusstsein das schon so für sich abgespeichert gehabt. War auch so ein Leitfaden dann für mich, wie es gehen kann und wo ich überhaupt hin will. Und das war gar nicht eine Tätigkeit genau gebunden, sondern für mich war wichtig, das Umfeld, also ein wertschätzendes Umfeld zu haben, gerne aus Frauen, die ja auch selbstständig tätig sind und mit denen ich inspirierenden und Austausch habe, ein Umfeld, das mich auch motiviert und auch mich in Zeiten begleitet, in denen ja ich vielleicht auch mal Zweifel oder Ängste habe oder mich in irgendwas verstricke, mich dann auch spiegelt. Ein Umfeld, in dem ich authentisch ich einfach sein kann, so wie ich bin. Und ich weiß noch, ich habe mir damals ausgemalt, ich habe regelmäßig Teamsitzungen, wie auch immer das Team dann aussieht, wusste ich nicht, weil ich war ja selbstständig, wie konnte da ein Team dann irgendwie sein? Und man kann von diesem Teamraum aus auf Wasser gucken, weil ich habe eine unglaubliche Affinität zu Wasser. Ich finde das sehr beruhigend und das ist so mein Element für mich, das mich immer wieder erdet. Und am besten noch in einer so einer tollen alten Villa, die direkt am Wasser steht. So, das war so mein, also das habe ich mir so ausgemalt gehabt. Und ich kann morgens ausschlafen. So, das waren so die Dinge, die für mich wichtig sind. Und was soll ich sagen? Ja, genau so arbeite ich jetzt.
Verrückt.
Sogar das Wasser ist dabei. Und es ist in einer alten Villa. Das war so verrückt, wie sich alles gefügt hat. Einfach durch das Gehen und auch das Kunden dann gekommen sind, dadurch, dass ich erzähle, was ich vorhabe, was ich mache oder machen möchte. Weil ich brauchte ja also einen Steuerberater, ich musste so ein paar Sachen auch vorher klären, abstecken. Und die Familie, also der Steuerberaterin, die ich damals angerufen habe, deren Tochter war einer meiner ersten Coaches. Weil ich ihr erzählt habe, was ich mache und sie waren auf der Suche nach einem Lerncoach. Also so kam das irgendwie zustande und eine Freundin brauchte dann auch jemanden. Also so kam das dann, als ich die ersten Kunden bekommen habe. Und dieser Platz, an dem ich jetzt sehr, sehr viel Zeit auch eben verbringe und arbeite, diesen Austausch auch habe, das ist ein Verein, mit dem ich kooperiere. Und da sind ganz, ganz viele Selbstständige und ich leite dort auch ehrenamtlich das Team der Selbstständigen im Bereich Schulkinder. Und ja, dieser Verein hat seinen Sitz am Kanal in Oldenburg in einer ganz, ganz tollen alten Villa mit dem Blick auf das Wasser.
Wow, das nenne ich mal manifestieren, hör mal. Also wirklich, alle Häkchen sind gesetzt, oder?
Ja, im Endeffekt schon, genau. Das wurde mir im Nachgang dann auch bewusst, wie interessant das so ist, wie das Unterbewusstsein das so für sich abspeichert. Und anscheinend hat sich der Weg auch so richtig angefühlt, dass ich ihn dann gegangen bin und mich der Weg dann auch dahin geführt hat. Habe es nicht drauf angelegt, sondern ich hatte damals Räume gesucht, in denen ich Trainings durchführen kann mit Kindergruppen und hatte dann gesehen, okay, dieser Verein, wir haben Räumlichkeiten. Ich wusste damals noch nicht, dass der am Kanal liegt und dass ich wirklich so aufs Wasser gucke und hatte dann einfach eine Anfrage hingeschrieben und die haben gesagt, oh, du bietest Trainings an, willst du nicht mit uns kooperieren? Und so kam eine Kooperation auch zustande. Und mit dieser Kooperation ganz, ganz viele Kunden. Also ich muss mir über Kunden heutzutage wirklich keine Gedanken machen. Eher darüber, wie kann ich sie unterbringen im Nachmittagsbereich, weil ich ja mit Kindern arbeite und natürlich auch Elternberatung habe. Die sind da vielleicht mal vormittags oder abends, aber vorrangig nachmittags. Und so viele Stunden habe ich gar nicht, wie ich Kundenanfragen habe. Das heißt, über sowas muss ich mir heute zum Glück keine Gedanken mehr machen.
Oh, das klingt so gut. Und wir wissen aber ja beide, der Weg war ja nicht einfach gerade und man legt einen Hebel um und jupidu, alles läuft. Ja. Was war denn so auf dem Weg? Ich meine, da sind jetzt 3 Jahre dazwischen. Was würdest du sagen, waren so die härtesten Lektionen auf diesem Weg von der festangestellten Lehrerin hin zur freiberuflichen Lerncoach und Lerntherapeutin?
Dieser sichere Rahmen, dass jeden Monat ein fester Betrag auf mein Konto kommt, dass der weg ist. Und damit umzugehen, ist eine große Herausforderung, weil es kommen ja auch Dinge auf dich zu, die du vielleicht dann nicht planen kannst. Na, du wirst mal krank. Ich hatte das Anfang des Jahres, so musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich deine Podcast-Folge gehört habe, dass du Anfang des Jahres auch so ein bisschen gesundheitlich ausgenockt warst. Ja, war ich auch. Und ich weiß noch, dass ich in dem Jahr, in dem ich in meine Selbstständigkeit gegangen bin, dass ich dann auch Corona bekommen hatte und auch lange Zeit da krank war. Und Anfang dieses Jahres hatte ich das dann auch, dass ich wirklich ständig dann, nachdem ich Corona hatte, wieder irgendwas Neues mir angefangen habe, gedacht, mein Gott, mein Immunsystem ist gerade nicht auf der Höhe. Und damit umzugehen, ne, mit diesen Phasen, in denen das dann nicht so läuft, in denen die Einnahmen nicht so passen, das macht ganz viel mit einem. Und da ist das so wichtig, einen gesunden Umgang mit sich selbst, mit Ängsten, mit den Dingen, die um einen herum passieren, für sich zu finden. Total. Und sich davon nicht so aus der Bahn werfen zu lassen. Und das sind ja Existenzängste, die dann auch in solchen Momenten aufkommen. Und damit wurde ich im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit ganz krass konfrontiert. Da hatte ich auch das erste Mal in meinem Leben Panikattacken, weil ich dann krank geworden bin, weil dann auch es mit den Kundenaufträgen so ein bisschen holprig dann zum gewissen Zeitpunkt noch war. Und da habe ich gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt? Und da ist mir wirklich das erste Mal die Luft weggeblieben. Und ich hatte noch meine zweite Panikattacke und dann habe ich wirklich mich irgendwo hingesetzt und habe mal ja meine Denkweise, mein Verhalten reflektiert und für mich einen Weg gefunden, wie kann ich damit gut und gesund umgehen. Ich weiß, also das Thema Panikattacken ist auch etwas, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wenn jemand sowas hat, wenn das jetzt noch öfter vorgekommen wäre, hätte ich mir auch einen Therapeuten gesucht. Aber das war etwas, womit ich dann zum Glück vielleicht auch durch die ganzen Coachings, die ich gemacht habe auf meinem Weg auch schon gelernt habe, umzugehen, mich wieder in Balance zu bringen und eben mich zu reflektieren. Mein Umfeld hat mir auch sehr dabei geholfen und ja, für mich einen Weg zu finden. Und wenn heute mal irgendwas ist, also irgendeine große Herausforderung, von der man im ersten Moment vielleicht denken will, so, oh mein Gott, dann denke ich, okay, ja, ich gucke mir das jetzt mal an und schaue nach einer Lösung. Und wenn ich gerade keine weiß, dann gehe ich in Kontakt mit anderen Menschen, gehe damit raus und vielleicht finden wir gemeinsam dann einen Weg. So, ich bin ja nicht alleine. Und das habe ich am Anfang gedacht. Ich muss das irgendwie alleine schaffen. Ja, und darf mir Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit gleich nicht so zeigen und muss irgendwie tough da durch. Und nein, also heute zeige ich das und sage ich das auch und gehe dann in Kontakt, gerade wenn ich merke, es ist ein Punkt, an dem ich nicht weiterkomme und vielleicht auch mal Unterstützung brauche, Input von außen. Und ja, das ist etwas, was sehr, sehr wertvoll ist und wofür ich heute sehr dankbar bin, dass ich so ein tolles Netzwerk um mich herum habe.
Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, an dem viele Frauen zu mir kommen und sagen, genau da hapert es bei mir, liebe Nicole, weil ich traue mich einfach nicht, um Hilfe zu bitten. Und ich denke, genauso wie du und ich, da haben wir den gleichen Glaubenssatz im Nacken. Ich muss alles selber schaffen. Ja, das ist auch bei mir echt wirklich, das sitzt ganz, ganz tief, kommt auch aus der Kindheit. Darf nicht um Hilfe bitten, muss alles schaffen, muss alles können. Also ich kann es bestätigen, es wird. Und das wurde ich letztens gefragt. Ja, wie geht man denn damit um? Oder beziehungsweise jemand hat gefragt, ja, kommen denn da auch schlechte Phasen? Und ich habe gesagt, also die Frage ist gar nicht, ob schlechte Phasen kommen, die Frage ist nur wann. Weil sie werden kommen, es ist unvermeidlich. Und die Frage ist ja nicht, ob sie kommen, sondern wie gehe ich denn damit um? Und ich finde auch, was du sagst, Hilfe suchen. Nicht im stillen Kämmerlein rumsetzen und denken, oh Gott, wie soll ich jetzt meine Steuernachzahlungen bewältigen? Sondern wirklich proaktiv das Thema angehen, nicht Mauern hochschotten, dicht Hilfe suchen. Und ich glaube, in dem Moment, so geht es mir, und ich hatte das öfter mal in den letzten 8 Jahren, dass ich wirklich nicht weiter wusste, in dem Moment, in dem man es proaktiv angeht und sagt, so, Arschbacken zusammengekniffen, ab an den Schreibtisch, ganz in Ruhe. Ich schenke mir jetzt erstmal einen Kaffee ein und dann mache ich es ganz in Ruhe. Dann öffnen sich ja auch schon so viele Lösungsräume. Und wenn man da so ein bisschen Abstand vielleicht auch schafft zwischen diesem Moment, oh Gott, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, und diesem, okay, wie gehe ich das jetzt an? Dann hat sich ja auch vieles an Emotionen meistens schon gelegt.
Ja, Stichwort Emotionen. Also die Emotionen dann anzuschauen, die einfach da sind, die sind ja real. Nicht wegzudrücken, darin war ich früher Meisterin, meine Emotionen wegzudrücken, sondern dahin zu gucken und ja da für sich dann zu schauen, was brauche ich denn jetzt gerade eigentlich? Und wenn man emotional stark aufgewühlt ist, dann kann man auch nicht mehr klar denken. Das ist so wichtig, einfach so im Hinterkopf zu haben. Ne? Dann, dein Gehirn ist dann einfach so auf Überlebensmodus oder, ne, oder Kampf- oder Fluchtmodus ausgelegt und du kannst dann gar nicht mehr klar denken und
du bist im Tunnel.
Ja, du bist einfach dann im Tunnel, hast die Scheuklappen auf und drehst irgendwie durch, was du des Wortes dann. Also wirklich zur Ruhe kommen, in die Selbstwirksamkeit auch zu kommen, nicht zu sagen, okay, das ist gerade eine Herausforderung und vielleicht sehe ich gerade die Lösung nicht, aber vielleicht kann die andere Person diese Lösung mir aufzeigen, mir helfen, diese Lösung zu finden. Das hat so viel verändert. Und es ist auch so spannend bei Projekten, wenn man gemeinsame Dinge herangeht, ach, wie schön das ist, wenn man in die Umsetzung geht, wie leicht sich auch Dinge anfühlen können, wenn man ja jemanden an seiner Seite hat, der mitzieht und der auch da nicht so Alleinreiterin ist, sage ich mal. Und das war übrigens auch eine Sache, die du mir damals gesagt hast, Vanessa, schau, dass du mit Frauen in Verbindung gehst und dass ihr gemeinsam vielleicht irgendwas auf die Beine stellt. Und das hing mir so immer im Hinterkopf und dann hatte ich eine Zeit lang eine ganz, ganz tolle Frau an meiner Seite, mit der habe ich dann eine kleine Lernplattform bei Instagram gegründet und das war ein toller Weg, den wir gemeinsam hatten und irgendwann war dann so der Punkt, da haben wir auch gemerkt, okay, jetzt ist so der Raum für was anderes und dann sind wir getrennte Wege gegangen, wir haben immer noch Kontakt heute und tauschen uns regelmäßig aus und da kam eine neue Frau in mein Leben, auch ganz leicht, es fügte sich einfach so und das ist die Frau, mit der ich jetzt auch schon einige Projekte umgesetzt habe. Wir können ganz toll miteinander arbeiten. Wir ergänzen uns ganz wunderbar und arbeiten aktuell auch an einem größeren Projekt, das wieder mit einem neuen Schritt verbunden ist. Mit diesem neuen Schritt, der neuen Herausforderung natürlich ganz viele Unsicherheiten. Und ich bin so, so dankbar, dass ich diesen Weg gar nicht alleine jetzt mehr gehen muss, sondern ja, jemand an meiner Seite habe, um das Ganze gemeinsam dann ins Rollen zu bringen.
So, und jetzt wird's richtig spannend. Das war schon die ganze Zeit, aber jetzt wird's noch spannender. Was habt ihr vor? Magst du schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ach ja, total gerne, weil das einfach auch so eine Herzensangelegenheit ist. Die tolle Frau, die ich an meiner Seite habe, ist auch eine selbstständig Tätige, ist eine Sonderpädagogin, systemischer Coach und Supervisorin. Und die habe ich durch meine Arbeit kennengelernt. Und wir haben einfach gemerkt, wie wichtig es ist, in den Austausch zu gehen und zwar auf authentische Weise und nicht nur, also durch die Arbeit habe ich viele Intervisionen, Supervisionen, aber man redet da über Fälle, über Kinder, über Familien, es ist wenig Raum für, wie geht es eigentlich mir gerade persönlich und viele haben auch diesen Hemmschuh, sich dann zu öffnen, gerade auch in einer Gruppe und das kann so beflügelnd sein und das ist so wichtig, sich zu öffnen und über das zu sprechen, was einen bewegt, weil das regt dann dazu an, dass die Person auch wieder wachsen kann. Also das bringt immer Wachstum mit sich, auf die Stellen zu gucken, die gerade wehtun, wo es gerade nicht läuft. Ja, und nur wenn du darüber sprichst, kann sich da was tun. Und du kannst es im stillen Kämmerlein natürlich für dich machen, aber viel einfacher und schöner und beflügelnder ist es, ja, wenn man da Leute an der Seite hat, die Verständnis haben, die den Raum halten können und die ja mit in die Reflexion gehen und auch helfen, Lösungen zu erarbeiten. Und wir haben gesagt, wir wollen für Frauen so eine Plattform schaffen. Wir möchten Frauen einen Raum des Verständnisses, des Wachstums, der Weiterentwicklung und für neue Handlungsperspektiven ebnen. Und ja, haben oder sind gerade dabei, ein Unternehmen zu gründen, eine GbR. Die Plattform, die ist schon online, die ist unter reflecting-women auf Instagram schon zu finden, weil wir haben gesagt, wir legen jetzt einfach schon mal los, auch da wieder, wir legen jetzt los. Alles andere klärt sich jetzt gerade und ab August gehen wir dann auch mit unserem ersten Coaching-Programm raus. Also das wird dann erstmal offline stattfinden in Oldenburg. Denn wir haben gesagt, also damit wollen wir starten und wir haben ganz, ganz tolle Räumlichkeiten dafür in Oldenburg, das Rosenhaus. Da ist Anfang jetzt August ein Tag der offenen Tür, da kann man uns kennenlernen, da werden wir einen Impulsvortrag auch halten.
Mega.
Und ja, wir wollen einfach Frauen verbinden, wollen eine Frauengruppe schaffen, die sich gegenseitig bestärkt im Alltag mit all den Themen, die uns blockieren im Wachstum. Stichwort Perfektionismus, ja. Gesunde Grenzen setzen. Ja, das Thema Grenzen setzen ist auch so was Wichtiges und Heilsames, wenn man das kann. Das habe ich auch für mich gemerkt, Nein zu sagen. Und ja, auch Stressregulation. Wie gehe ich mit großen Herausforderungen um und auch mit Ängsten? Versagensangst, ne? Gerade wenn ich vielleicht selbstständig bin oder eine Führungsposition innehabe, da ist schon ganz schön viel Druck. Und
total.
Dafür wollen wir eben einen Raum schaffen. Und wir haben eine ganz besondere Methode uns dafür, ja, ausgepickt, die wir ganz besonders finden, weil wenn also Frauen so sind, so ähnlich sind wie wir, so ähnlich ticken, dass sie sehr im Kopf immer sind und im Hustle-Modus und denken, ja, ich muss ja irgendwie dann eine Lösung jetzt finden und wieso ist sie nicht da und ich muss mehr machen und mehr schaffen. Diese Methode, die wir anwenden, ist es so, dass die Frau oder die Frauen dann ihre Fragestellung rausgeben können, ihr Ziel rausgeben können, die Schwierigkeiten, die sie vielleicht gerade haben und ja, sich dann rausziehen können aus der Gruppe und einfach dann gespiegelt werden. Aber nicht Teil dieser Spiegelung sind, sondern sitzen außen vor, können sich einfach auch mal zurücklehnen, für sich das mitschreiben, das mitnehmen, was für sie gerade beflügelnd ist und hilfreich ist. Und können die Gruppe als Reflexionsfläche nutzen, als Kraftspender, Energiequelle und auch für ja, das Herausarbeiten neuer Handlungsperspektiven. Und das ist so anders als viele Coachings, die ja wir bisher gemacht haben und auch Supervision. Gerade bei Supervision ist man wirklich förmlich auf dem Präsentierteller und das fühlt sich nicht immer so gut an. Und
ja, das stimmt.
Das ist etwas, wo wir gesagt haben, da wollen wir einfach einen Raum schaffen, in dem Frauen sich auch mal zurücklehnen dürfen. Und bei diesem, ich bin einfach mal und höre mal zu und was fühlt sich gerade stimmig an, das nehme ich für mich mit. Ja, einfach wieder in ihre Kraft kommen können. Genau.
Wow, aber Vanessa, ihr werdet so viele Frauen haben, das weiß ich jetzt schon, weil das sind echt, nee, meine ich wirklich ernst, das sind Themen, die höre ich jeden Tag im Coaching, dieses Druck, Stress, Perfektionismus, ich bin sehr viel im Kopf, wir Frauen sind großartig, uns selbst nochmal eine extra Schippe drauf zu knallen, ja, ich auch, du manchmal auch und einfach mal zu sagen, so, und jetzt nehme ich mal eben den Druck raus und ich kann zuhören und ich kann so ein bisschen im positiven Sinne vielleicht in einer passiveren Rolle sein. Ja. Und ja, ich gebe dir recht, Supervision im klassischen Sinne ist nicht immer das Angenehmste. Genau. Auf jeden Fall. Und ja, toll, finde ich großartig. Richtig gut. Ich werde auf jeden Fall den neuen Instagram-Kanal direkt verlinken.
Ach, sehr schön. Vielen Dank.
Und ihr, die zuhört, ihr dürft natürlich gerne auch schon dahin pilgern und euch da fleißig mit der Vanessa. Und wie heißt deine Co-Founderin?
Melanie,
austauschen.
Genau. Ja, genau. Man lernt es auch schon ein bisschen in unserem ersten Post kennen. Da haben wir ja auch Bilder von uns drin und uns ein wenig vorgestellt. Aber mehr kommt dann demnächst noch. Wir sind gerade im Hintergrund sehr viel zugange, Dinge vorzubereiten, damit dann ab August auch alles laufen kann.
Großartigst. Mega toll. Und ich würde dich aber gerne fragen, Vanessa, weil ich habe so gerade so gedacht, wir haben ja noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, was eigentlich du machst in deiner heutigen Funktion. Das ist jetzt ein tolles Projekt, was kommt. Aber ich denke mal, hier sitzen Frauen, die sagen, okay, aber was macht denn überhaupt ein Lerncoach? Also wie sieht überhaupt so eine Arbeit aus? Und ich denke mal, hier sind auch vielleicht viele Mamas, die Kinder haben, die sagen, ey, genau das brauche ich. Oder ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, das könnte besser sein als die klassische Nachhilfe. Wie sieht so eine Zusammenarbeit mit dir aus?
Ja, also man muss einmal differenzieren. Ich mache ja einmal Lerncoaching und Lerntherapie. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Beim Lerncoaching ist es so, dass wir einmal so eine allgemeine Bestandsaufnahme machen. Was läuft gerade gut? Also welche Bereiche in der Schule, welche Module, sage ich immer, laufen eigentlich schon ganz gut? Also wir gucken tatsächlich erstmal auf die Dinge, die beim Kind rund laufen, auf die Stärken des Kindes. Das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig, weil das die Ressourcen sind, die es für die Dinge nämlich einsetzen, kann die noch nicht so rund laufen. Erstmal machen wir eine Bestandsaufnahme. Und da gucken wir uns an, wie sieht es denn aus mit dem Thema Umfeld, mit der Motivation, mit Strategien, im Thema Prüfungen, mit Fächern auch. Ne? Wo läuft das vielleicht schon richtig, richtig gut? Und was ist da vielleicht anders im Gegensatz zu den Fächern, wo es noch nicht so rund läuft? Und anhand der Bestandsanalyse können wir dann genau schauen, okay, was braucht das Kind jetzt gerade eigentlich? Und das Kind kann dann auch entscheiden, woran möchte es denn auch arbeiten? Was will es denn verändern? Und das ist so eine ganz wichtige Ausgangslage, denn die Motivation kommt ja vom Kind aus. Es merkt, okay, irgendwie läuft da was nicht rund und ich will da auch wirklich was verändern. Ansonsten funktioniert Coaching einfach nicht. Ne? Wenn ich dann ein Kind da habe, das sich nicht reflektieren möchte, dann kommen wir auch nicht voran. Und beim Coaching geht es ums Lernen, also alles rund um das Thema Lernen. Und Lerncoaching wirkt wirklich auch fächerübergreifend. Das heißt, wenn ein Kind Lernstrategien für sich erarbeitet, die gut funktionieren, sagen wir mal beim Vokabellernen oder an seiner Lernorganisation arbeitet, ne, Stichwort Prüfungsvorbereitung, also wie viele Kinder bitte fangen am Abend vorher an zu lernen, total überfordert mit dem riesen Lernberg und sind dann überfordert, die Eltern sind überfordert, was ja auch ganz verständlich ist und dann eine gesunde Routine, die zu etablieren, die auf das Kind angepasst ist, gemeinsam also diese Routine dann zu entwickeln. Und das ist Teil des Lerncoachings und Lerntherapie ist tatsächlich etwas, da arbeite ich mit Kindern, die eine Legasthenie haben oder eine Dyskalkulie, also eine Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche. Und da wird dann ganz kleinschrittig miteinander gearbeitet, geguckt, was braucht das Kind, damit es gewisse Dinge für sich wirklich abspeichern kann. Weil es hat ja seine Gründe, warum es vielleicht dann gar keinen Bezug zu Buchstaben hat. Was braucht es denn, um zu verstehen, wie sich ein Wort zusammensetzt? Also ich hatte ein Kind in der Lerntherapie, das hat gar nicht verstanden, wie aus Buchstaben Wörter werden können. Und das war Ende der ersten Klasse und die Schule geht ja weiter. Und wie soll es denn dann damit laufen können? Und das sind so nochmal ganz andere Herausforderungen dann, vor denen solche Kinder stehen, die diese Schwäche mitbringen. Und das dann therapeutisch zu begleiten, ist eine ganz andere Arbeit noch, die ich auch sehr, sehr liebe, die allerdings auf Langzeit ausgerichtet ist. Ein Lerncoaching ist eher eine Kurzzeitintervention. Da hat man dann eine gewisse Anzahl an Sitzungen. Das ist überschaubar und Lerntherapie kann auch tatsächlich über Jahre gehen. Ja.
So spannend. Und was sind das für Kinder? Also betreust du gewisse Altersklassen oder sagst du, jeder ist willkommen oder wie sieht das aus?
Na, im Endeffekt sind es Schulkinder von der ersten Klasse. Ich habe tatsächlich Kinder von der ersten Klasse bis zum Abitur. Mit denen ich arbeite, das ist ganz spannend, weil jeder bringt sein individuelles Päckchen mit und auch von den Schulformen ist es ganz bunt gemischt. Also man würde vielleicht denken, ja, es sind ja vielleicht besonders Kinder, die vielleicht auf einer Oberschule sind oder von einem ganz anderen Schulbereich. Und das sind auch ganz oft so Gymnasialkinder, die im Gymnasium sind, die dann Schwierigkeiten haben, die gesagt haben, ich habe nie lernen gelernt. Ja, wenn die ins Lerncoaching kommen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und jetzt wird auch immer so viel verlangt. Und je weiter wir voranschreiten, desto mehr Stoff ist das. Und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und die sind dann ganz gestresst natürlich und erzählen auch von Blackouts in Prüfungen, ne, dass sie das Wissen nicht abrufen können, weil die allein schon so gestresst sind durch all das, was im Vorfeld an Lernstoff ansteht und sie diese Lernberge einfach haben, die sie nicht bewältigen können. Und in der Lerntherapie ist es dann so, dass auch Teil des Ganzen ist, dass man dann schaut, wie kann ein Nachteilsausgleich seitens der Schule erfolgen, ja? Also was können die Lehrkräfte noch unterstützend tun, damit das Kind gut auch im Unterricht mitkommen kann und mitlaufen kann und ja, sich nicht so als Außenseiter in der Klassengemeinschaft fühlt. Das macht ja auch ganz viel mit Kindern, wenn sie Schwierigkeiten haben und einfach merken, okay, die anderen können gut lesen und schreiben und ich nicht. Und das ist auch noch eine ganz, ganz wichtige Arbeit, das dann ja therapeutisch auch zu begleiten, ne? Und auch die Gefühle, die damit einhergehen.
Und wo siehst du den Unterschied zur klassischen Nachhilfe? Weil ich denke mal, einige werden hier sitzen und sagen, ja, ich kann mein Kind ja auch einfach in die Nachhilfe geben, dann wird es schon auch irgendwie durchkommen. Wo sind da die Unterschiede?
Also Nachhilfe ist ja wirklich fachspezifisch. Das heißt, man schaut auf den aktuellen Stand. Wo ist das Kind? Was für ein Thema wird gerade behandelt? Und das wird dann eben aufgearbeitet. Also es ist wirklich fachspezifisch. Ja, das aktuelle Thema oder die aktuellen Themen werden dann aufgegriffen. Und Lerncoaching ist fächerübergreifend. Und Lerntherapie ist tatsächlich etwas, das sind ja auch Kinder, die eine diagnostizierte Schwäche haben, eine Teilleistungsstörung, die brauchen was ganz anderes. Die brauchen ein therapeutisches Setting, einen Rahmen, die brauchen ganz, ganz viel Zeit und da wird ganz kleinschrittig gearbeitet und da wird nicht geschaut, was ist aktuell, sondern es wird geguckt, wo muss man ansetzen, wo ist da der Punkt passiert, an dem es nicht weiterging. Ja, also man muss ganz, ganz weit zurückspulen, um dann zu schauen, was braucht das Kind denn ganz individuell.
Genau. So, so spannend. Ich finde es so schön, dir zuzuhören, weil man hört so richtig die Begeisterung, ne, auch die du für diese Themen hast. Und ich glaube, dass das ein riesen, riesen, riesen Thema ist. Also ich höre auch von meiner Therapeutin zum Beispiel, dass es so viele Jugendliche gibt. Und meine Kundinnen, die werden immer jünger, ja, weil die so überlastet sind, schon so früh. Ne, da schwingt ja auch diese Leistungsgesellschaft mit. Ne? Man muss immer höher, schneller, weiter durch Feuerreifen springen. Und sie meinte genau das. Die jungen Leute, die sind völlig überfordert. die wissen überhaupt nicht, wo oben und unten ist, weil so viel Stoff ist schon in der Schule. Und dann noch, wenn es jetzt 12 Klassen sind, statt 13, noch mehr Stoff gefühlt. Mhm. Und das finde ich echt krass. Und ich glaube, dass du da einen echt super wichtigen Beitrag leistest mit deiner Arbeit.
Ja, das Gefühl habe ich auch, muss ich sagen. Und es fühlt sich nach einer sinnvollen Tätigkeit an. Und das ist auch etwas, was mir so wichtig war, eine sinnstiftende Tätigkeit auszuüben. Und natürlich sind auch anstrengende Tage dabei, aber ich weiß einfach, wie sinnvoll und wertvoll diese Arbeit ist. Und ich merke, wie diese Kinder wachsen. Allein das zu begleiten, das Emotionale, ist so, so viel wert, dass sie einen Raum haben, wo sie vielleicht auch einfach mal traurig sein können und weinen können und den ganzen Druck loswerden können. Und was ich auch so liebe, ist die Arbeit mit den Eltern, denn für die bedeutet das auch so viel Druck, wenn sie merken, oh, mein Kind kommt nicht klar in der Schule. Es kann nicht normal mitlaufen. Was mache ich jetzt nur? Und auch da die Eltern mit auffangen zu können, ins Gespräch zu gehen, ihnen Dinge mit an die Hand zu geben und auch da einen Raum zu schaffen, sich öffnen zu können. Und ich habe immer eine riesen Tempobox bei mir im Büro stehen, weil ganz oft Tränen fließen. Das finde ich so wichtig und wertvoll, weil ich weiß dann immer, wenn irgendwie was kommt an Gefühlsregen, dann fließt da gerade mal was ab. Dann platzt mal der Knoten, es löst sich etwas und die Anspannung fällt mal ab. Und ich bin so dankbar, dass ich so einen Raum kreieren darf und ja, bin auch demütig davon, dass die Eltern das Gefühl haben, sie können sich mehr öffnen. Und das ist ja etwas, ja, nicht etwas Selbstverständliches, ja, dass man von einer fremden Person dann so, sage ich mal, zeigt, wie es in einem vorgeht und so viel Gefühl dann eben auch zeigt. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese Arbeit machen darf und dass mein Weg mich dahin geführt hat. Und ja, bin auch dankbar dafür, dass ich diesen Weg einfach weitergegangen bin, trotz der ja, Schwierigkeiten, die sich immer wieder auch gezeigt haben und mir den Weg gestellt haben. Ne? Und ja, Herausforderungen sind einfach da, um gemeistert zu werden. Und wenn man ein gutes Netzwerk hat, dann wird es leichter. Und dann geht es auch schneller in vielerlei Hinsicht.
Total, total. Oh, Vanessa, ich könnte noch ewig mit dir sprechen, aber wir dürfen tatsächlich langsam zum Ende kommen.
Ja.
Und ich würde gerne, und du kennst die Frage vielleicht, weil du hörst ja den Podcast, aber ich frage ja immer ganz gerne am Ende, was du den Frauen, und es sind Tausende, die hier zuhören, die, und das weiß ich, mit einem Fuß an der Klippe stehen und sagen, oh, ich muss eigentlich den Stecker ziehen und ich weiß, dieser Job oder dieser berufliche Weg, der tut mir einfach nicht mehr gut. Aber du kennst es selbst, dann kommen die ganzen Glaubenssätze, da kommen die ganzen Ängste. Ich kann doch nicht einfach meine Sicherheit aufgeben. Oder es fällt mir schwer, um Hilfe zu bitten. Das höre ich auch oft im Erstgespräch, dass jemand sagt, boah, ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um wirklich mal ein Erstgespräch bei dir zu buchen. Oder. Also du kennst ja selber die Glaubenssätze. Was würdest du denen mitgeben, damit die diesen Prozess der beruflichen Neuorientierung in Gang setzen?
Zwei Dinge. Zum einen, was ich eingangs schon, glaube ich, gesagt hatte, ne? Den Mutigen gehört die Welt und der Weg ebnet sich beim Gehen. Und das andere ist, das hatte ich vor kurzem, ich meine, es war bei einem Blinkist, den ich mir angehört hatte. Das war so eine, ja, so ein schöner Vergleich, den wir uns vor Augen führen sollten. Und zwar, dass wir jede Sekunde einen Pinselstrich auf dem Meisterwerk unseres Lebens machen und wir haben am Ende es in der Hand, was dabei herauskommt. Das ist unser Gemälde. Und am Ende unseres Lebens werden wir davor stehen und dieses Bild anschauen und entweder begeistert sein oder denken, ach nee, das so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und Zeit ist ein so kostbares Gut. Nutze sie. Geh raus, mach das, wofür dein Herz schlägt. Sei mutig. Und wenn du merkst, es ist ein falscher Weg, dann schlag einen anderen ein. Du wirst spüren, wenn du auf dem richtigen Weg bist und dann werden sich dir neue Dinge öffnen und neue Perspektiven dir zeigen und ja, neue Wege einfach ebnen.
So stark. Vielen lieben Dank, meine Liebe. Und überhaupt vielen Dank für das super offene Teilen heute. Ich weiß jetzt schon, damit wirst du wirklich so viele Frauen inspirieren. Und wir bleiben sowieso in Kontakt und ich werde sehr gespannt schauen auf dein neues Projekt. Und ich verlinke sowieso alles. Du schickst mir bitte alle Links zu deinem neuen Projekt auch. Und das kommt in die Shownotes und ich sage von Herzen danke, danke, dass unsere Wege sich auch gekreuzt haben, damals vor 3 Jahren. Und ich finde, Vanessa, wirklich, du machst es so, 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 so toll. Hut ab und mach weiter so.
Ich danke dir, liebe Nicole, und ich freue mich zu sehen, ja, wie wir gemeinsam wachsen werden. Ne? Du noch weiter mit dem Podcast und deinem Coaching und ich auf der anderen Seite. Und auch ja, das ist ja auch ein wichtiges Netzwerk. Schau mal, ich bin heute hier, kann von meinem Projekt erzählen. Und ja, wenn das nicht das beste Beispiel dafür ist, wie wichtig das ist, sich zu vernetzen, weiß ich auch nicht.
So sieht's aus, meine Liebe. Okay. Mach's gut. Bis
du
ganz
auch,
bald.
Nicole.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Meine Liebe, was für ein Interview. Ich bin mir sicher, dass du da so richtige Golden Nuggets mit dir raustragen konntest. Und wenn du mit Vanessa in Verbindung treten möchtest, kannst du das natürlich super gerne machen auf Instagram oder sonst wo. Du findest alle Kontaktdaten von Vanessa in den Shownotes. Das ist der Text unter dieser Podcast-Folge. Und wenn du genauso wie sie in meinem Signature-Kurs dabei sein möchtest, das ist das Female Purpose Gruppencoaching. Es ist ein 12-wöchiges Programm für deinen beruflichen Wechsel. Und nein, es ist kein Selbstlernkurs, wo du 80.000 Videos im stillen Kämmerlein schaust, sondern es ist ein Gruppenprogramm. Wir starten gemeinsam in einer Runde von super coolen Frauen und wir gehen deinen beruflichen Wechsel Step by Step, geguided und strukturiert an, ohne dich zu überfordern, mit dem Ziel, Klarheit für deine beruflichen Next Steps zu haben. Und wer weiß, wenn du im September einsteigst, dann kannst du ja vielleicht schon vor Weihnachten auf deine Achievements und Learnings und vielleicht auf dicken, fetten, beruflichen Move anstoßen. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Klicke einfach in den Text unter der Folge. Du findest dort die unverbindliche Warteliste. Und ganz wichtig, du kannst dir jetzt schon dein Erstgespräch mit mir buchen. Die Erstplätze sind nämlich schon vergeben. Das heißt, wenn du das machst, kriegst du deinen Platz natürlich zum Wartelistenpreis. Also, zöger nicht lange, jump da rein, bring den ersten Stein ins Rollen. Und wie du von Vanessa gelernt hast heute, ist es ja gar nicht wichtig, jetzt schon zu wissen, wo dich dein Weg hinführen wird. Also meine Liebe, ich bin gespannt, was du machst und sage bis zur nächsten Folge.